Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Weltkirche aktuell. Aus dem Münchner Studio von Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Seit fast 1000 Jahren ist die Christenheit gespalten in eine lateinische Kirche und die Kirchen der Orthodoxie. Man ist sich fremd geworden und erst seit wenigen Jahrzehnten gibt es wieder Bemühungen, aufeinander zuzugehen und feststellbare Fortschritte in der Ökumene. Besonders schwierig und wichtig ist das Verhältnis Roms zur russisch-orthodoxen Kirche. Papst Johannes Paul II. Hat daher vor knapp 20 Jahren das Hilfswerk Kirche in Not dazu aufgefordert, die russisch-orthodoxe Kirche beim Wiederaufbau ihrer Strukturen nach 70 Jahren atheistischer Diktatur zu unterstützen und Akzente zu setzen für einen Dialog der Liebe. Was in dieser Zeit alles erreicht wurde, berichtet uns gleich der Russland-Experte und zuständige Verantwortliche bei Kirche in Not für die katholisch-orthodoxe Zusammenarbeit, Peter Humeniuk. Und am Ende der Sendung erwarten Sie dann noch Ausschnitte von einer wahrhaft historischen Begegnung. Am 19. März kam es auf dem Kongress Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not zu einem ökumenischen Gipfeltreffen von Metropolit Hilarion Alfejew, dem Leiter des Außenamtes des Moskauer Patriarchats, und Kardinal Kurt Koch, dem Präsidenten des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen.
Herzlich willkommen, Herr Humeniuk.
Guten Tag.
Herr Humeniuk, wenn es um die Ökumene zwischen Katholiken und Orthodoxen geht, dann spielt die russische orthodoxe Kirche eine ganz besondere Rolle. Warum ist das so?
Ja, zunächst einmal ist die russische orthodoxe Kirche in der Familie der orthodoxen Kirchen die größte und heute kann man schon sagen die einflussreichste. Und ein Dialog kann nicht stattfinden ohne Berücksichtigung der russisch-orthodoxen Kirche.
Die russisch-orthodoxe Kirche hat 7 Jahrzehnte lang unter dem Kommunismus gelitten. Sie ist stark verfolgt worden, ist unterdrückt worden. Viele kirchliche Strukturen sind zerstört worden. Auch viele Mitarbeiter der Kirche, Priester, Bischöfe, Ordensleute sind umgebracht worden oder in Arbeitslager gebracht worden. Sieht man heute, 20 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, noch Spuren dieser Unterdrückung und Verfolgung?
Man sieht immer noch die Spuren der Unterdrückung. Man muss sich immer vor Augen halten, dass die Kirche Anfang der 90er Jahre praktisch von Null angefangen hat, nach eben 70 Jahren Unterdrückung, Kommunismus, Verfolgung. Es gibt immer noch sehr viele Kirchen, die zerstört sind. Es sind Strukturen, werden langsam aufgebaut. Natürlich ist vieles geleistet worden, aber ich denke schon, dass die Spuren der Unterdrückung noch sichtbar sind.
Manche verlangten damals von den orthodoxen Geistlichen eine geistliche Wiedergeburt Russlands. Der durch den Kommunismus deformierte Staat sollte also von Grund auf neu aufgebaut werden. Kann man so etwas denn verlangen von einer Kirche und erwarten von einer Kirche, die selbst stark deformiert worden ist?
Zunächst einmal müssen wir uns vor Augen halten, dass die russisch-orthodoxe Kirche in Russland oder in dieser Region eine tausendjährige Geschichte hat. Sie hat über 1000 Jahre das Land geprägt, die Menschen geprägt und angesichts dessen ist wiederum die 70 Jahre Unterdrückung auch eine kurze Periode gewesen. Inwiefern heute die Kirche oder auch Anfang der 90er Jahre das Vakuum einer Ideologie ersetzen kann, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich denke nicht, dass es die Aufgabe der Kirche ist, einer Alternativideologie sozusagen darzustellen, denn sie hat ihre eigenen Aufgaben, eben die Seelsorge und eben die Aufgaben, die eine Kirche hat.
Kann man sagen, dass die russische orthodoxe Kirche vor der großen Aufgabe der Neuevangelisierung Russlands steht?
Sicherlich, denn niemand zweifelt daran, dass 70 Jahre Unterdrückung, Verfolgung Spuren hinterlassen haben. Denn es sind nicht nur Gebäude zerstört worden, also Kirchen, sondern auch die Strukturen sind zerstört worden. Viele Bischöfe sind verfolgt worden, viele sind umgekommen. Die Möglichkeiten der Kirche waren sehr stark reduziert. Es gab kaum Priesterseminare, das Klosterleben war praktisch auf den Nullpunkt gebracht worden. Von daher waren die Aufgaben Anfang der 90er enorm.
Nun arbeiten Sie für ein katholisches Hilfswerk, für das Hilfswerk Kirche in Not. Und Kirche in Not leistet seit knapp 20 Jahren Hilfe für die russische orthodoxe Kirche. Wie ist es denn dazu gekommen?
Nun, es ist dazu gekommen, indem der Gründer von Kirche in Not, Pater Bernfried von Straten, aufgefordert wurde von Papst Johannes Paul II., einen Beitrag zur Versöhnung zwischen beiden Kirchen zu leisten, Anfang der 90er Jahre. Und der Gründer, Pater Bernfried, ist diesem Aufruf gefolgt und hat 1992/93 Reisen nach Russland unternommen, wobei er Patriarch Alexei II. Dabei getroffen hat und also auch um den Segen der orthodoxen Kirche für so ein Programm gebeten hat, den er auch erhielt. Und das waren gute Voraussetzungen, um eigentlich diese Zusammenarbeit auf ein richtiges Gleis zu bringen.
Wie ist da der Zusammenhang mit der Ökumene, mit der ökumenischen Arbeit der katholischen Kirche zu sehen?
Nun, ich denke, wenn wir über Ökumene, wenn wir über Dialog, über Versöhnung sprechen, da gibt es sehr viele Aufgaben. Und das, was Kirche in Not geleistet hat und auch leistet, über jetzt bald 17 Jahre, ist ein Beitrag unter vielen. Und natürlich war es am Anfang, denke ich, sehr wichtig, überhaupt zu einem Gespräch zu kommen, Vertrauen herzustellen auf beiden Seiten und dass eben diese Art von Zusammenarbeit wurde auf diese Weise begründet.
Manchmal hört man die Unterscheidung zwischen einem Dialog der Liebe und einem Dialog der Wahrheit. Der Dialog der Liebe soll den Weg bereiten, durch neue Brüderlichkeit, durch neue Begegnungen, damit dann danach der sogenannte Dialog der Wahrheit stattfinden kann, wo es dann um die theologischen Differenzen geht. Kann man sagen, dass die Arbeit von Kirche in Not Bestandteil dieses Dialogs der Liebe ist?
Ganz sicherlich. Ich denke schon, dass hier viele Dinge zusammenkommen. Zum einen musste ein gewisses Kennenlernen stattfinden, um überhaupt zu einem Dialog zu kommen. Denn die Geschichte, wie wir wissen, ist sehr kompliziert, hat viele Wunden gehabt, teilweise auch auf beiden Seiten. Und hier müsste überhaupt eine Art von Zusammenarbeit etabliert werden. Und wie gesagt, Kirche in Not hat hier eine gewisse Rolle gespielt und spielt sie weiterhin.
Herr Hominiuk, man spricht oft vom Dialog der Liebe, aber eigentlich geht es doch um Begegnungen zwischen Orthodoxen und Katholiken. Und für Begegnungen muss man Gelegenheiten schaffen. Wie kann das denn gehen?
Das ist sehr richtig. Es geht, der Dialog findet nicht in einem Vakuum statt, sondern es gibt immer wieder Anlässe, die den Dialog fördern. Manchmal ergeben sich die Anlässe, manchmal werden auch solche Anlässe geschaffen. Ich möchte hier ein Beispiel nennen, und zwar wurde im Jahr 2010 hat der Heilige Stuhl durch den Nunzius in Moskau Reliquien an die russische orthodoxe Kirche als Geschenk sozusagen zur Verfügung gestellt, und diese Reliquien haben eine Reise sozusagen unternommen auf dem bekannten Kapellenschiff, das den Namen Pater Wernfried trägt und auf dem sozusagen eine Kirche aufgebaut ist, die Kirche des heiligen Fürsten Wladimir.
Schiff trägt den Namen Pater Wernfried, weil es vom Hilfswerk Kirche in Not, das der Pater Wernfried gegründet hat, finanziert worden ist.
Ganz richtig, ja. Und dieses Kapellenschiff hat 2010 eine Reise unternommen mit den Reliquien aus den Zeiten der ungeteilten Kirche über die Wolga, also das eigentlich die Hauptstraße sozusagen Russlands, auch historisch gesehen. Und diese Reliquien wurden in verschiedenen, haben eine Reise gemacht und mit Stationen in großen Städten, unter anderem in Wolgograd, in Astrachan, das liegt am Kaspischen Meer, am Wolga-Delta, und in Saratow. Und es war schon sehr beeindruckend zu erleben, dass wie viele Menschen gekommen sind und lange Wartezeiten in Kauf genommen haben, um sich vor den Reliquien zu verneigen.
Sie sagten vorhin, es geht um Reliquien aus der frühen Zeit der Kirche, als die Kirche noch nicht gespalten war. Was sind denn das für Reliquien? Was waren das für Heilige?
Ja, ich möchte nur einige nennen. Eine Reliquie von Johannes dem Täufer, Reliquien der heiligen Anna, Reliquien der ersten Märtyrer Stephan und Laurentius, Reliquien des Apostel Bartholomäus, Reliquien von dem heiligen Kyrill, der Apostel der Slawen, und andere Reliquien, doch sehr bedeutsame Reliquien, denke ich.
Und die Verehrung von Märtyrern und Heiligen allgemein ist ja etwas Gemeinsames für orthodoxe und katholische Christen.
Ganz sicher, es ist etwas Gemeinsames. Und ich möchte hier aber doch darauf hinweisen, dass gegenwärtig die Verehrung der Reliquien in Russland vielleicht etwas verbreiteter, im Volk verbreiteter ist als im Westen eigentlich. Ja, Reliquien werden mit einer sehr großen Hingabe verehrt und es kommen sehr viele Menschen auch zusammen dafür.
Was wissen denn die Menschen in Russland überhaupt über die katholische Kirche?
Es ist eine sehr wichtige Frage. Ich kann Ihnen berichten über einige Begegnungen, teilweise mit Menschen, die eigentlich über ausreichend Bildung verfügen, die mich gefragt haben, sind die Katholiken Christen? Es ist eine merkwürdige Frage. Sie zeigt aber ein Grundproblem, dass es doch sehr viel Unwissenheit gibt über die katholische Kirche. Das hat einmal damit zu tun, dass man 70 Jahre lang atheistische Erziehung sozusagen genossen hat, in der beide Kirchen eigentlich entweder verzerrt oder sehr schlecht dargestellt wurden. Es gibt sehr viele Vorurteile und Ängste aus der Vergangenheit, auch historisch betrachtet, kirchengeschichtlich betrachtet. Aber es ist doch ein großes Defizit da, weshalb wir auch bemüht sind, eben manchmal auch durch Initiativen im Zusammenhang mit Massenmedien dazu beizutragen, dass es ein objektives Bild gibt über die katholische Kirche, dass das ohne Vorurteile vermittelt werden kann.
Haben Sie einige konkrete Beispiele, wie das gehen kann?
Ja, es gibt zahlreiche Beispiele. Wir unterstützen über viele Jahre Initiativen, eine davon in Moskau, Blagovest Info, eine Nachrichtenagentur, die versucht, sehr balanciert über sowohl über orthodoxe wie über katholische Ereignisse oder für beide wichtigen Ereignisse zu berichten, eine Auskunft zu geben, Informationen zu vermitteln. Dann haben wir auch eine Medien mehr auf das Fernsehen bezogene Initiative in St. Petersburg, die unter anderem Themen bedient sozusagen, wie die Sakramente in beiden Kirchen man sieht da auch sehr viele Ähnlichkeiten übrigens, wozu wir wohl auch noch kommen werden. Was verbindet beide Kirchen, was trennt sie? Und das ermöglicht einen regen Austausch für beide Seiten.
Herr Homeniuk, Sie machen diese Arbeit für Kirche in Not seit ungefähr 10 Jahren. Was hat sich denn in diesen Jahren geändert?
Nun, es hat sich einiges geändert. Ich denke, als ich anfing, gerade 2001, 2002, gab es einige Schwierigkeiten, einige Probleme. Man sprach auch in gewisser Hinsicht von einer Eiszeit, die damit zusammenhing, dass Diözesen in Russland gebildet wurden. Vorher gab es einen Status von apostolischen Administraturen.
Und das betrifft die katholische Kirche?
Das betrifft die katholische Kirche. Zumindest hat dieser Schritt gewisse Irritationen hervorgerufen. Ob das die einzige Ursache war, ist dahingestellt, aber zumindest war das ein Ausgangspunkt für gewisse Konflikte. Man hat kaum miteinander gesprochen.
Der Vorwurf der orthodoxen Kirche lautete damals, dass die katholische Kirche sogenannte Parallelstrukturen aufbauen würde. Ja. Das widerspricht nach orthodoxer Lehre dem urkirchlichen Grundsatz, eine Stadt, ein Bischof.
Mhm. Ja, das ist richtig. Wobei ich denke, dass hier viele Faktoren zusammengekommen sind und das war eigentlich so eine Art Aufhänger, wie eben auch die Vorwürfe des Proselytismus, also das Abwerben von Gläubigen. Ich denke, da hat sich einiges angestaut, was sozusagen abgearbeitet werden musste und auch abgearbeitet wurde. Sie fragten, was hat sich geändert? Also das war die Ausgangsposition, eine gewisse Eiszeit, ein Befremden, gegenseitiges Befremden. Und dann wurden allerdings auch von beiden Seiten einige Schritte unternommen, um diese Krise der Beziehung sozusagen aufzuarbeiten. Ich denke, 2003 war ein sehr wichtiges Jahr, als Kardinal Kasper, der Vorsitzende des Rates für die Förderung der Einheit der Kirchen, seinen ersten Besuch in Moskau machte. Es wurde ein neuer Nuntius ernannt, Erzbischof Antonio Menini, der auch im Januar 2003 in Moskau angefangen hat. Und es sind, wie gesagt, viele Schritte unternommen worden bis heute, die Lage grundsätzlich geändert haben.
Stimmen Sie bei Kirche in Not Ihre Förderprojekte für die russisch-orthodoxe Kirche denn mit diesen Persönlichkeiten, die Sie gerade genannt haben, ab, also mit dem Präsidenten des Rates für die Einheit der Christen oder mit dem Nuntius in Moskau?
Ja, ganz sicher. Es war von Anfang an, als die Konflikte um das Ende 2001, 2002 anfingen, einer der ersten Schritte von Kirche in Not, sich Rat einzuholen, eben beim Heiligen Stuhl, wie man weiter verfahren soll, ob man diese Initiative fortsetzen sollte, denn sie hatte ja eigentlich früher angefangen, wie eingangs gesagt, 92, 93, fanden die ersten Bemühungen statt, zusammenzuarbeiten und so weiter. Das heißt, wir haben sofort Kontakt aufgenommen mit dem Heiligen Stuhl und haben auch diesen Kontakt weiter gepflegt bis in die jetzige Zeit. Also unsere Zusammenarbeit und unsere Schritte mit dem Vatikan immer abgestimmt. Ja.
Und wie sieht die Leitung der russischen orthodoxen Kirche die Arbeit von Kirche in Not?
Ich denke, durchaus positiv. Das wurde auch öffentlich mehrfach bekundet. Ich möchte daran erinnern, dass als unser Gründer Pater Werenfried starb, es ein sehr bewegendes Kondolenzschreiben gab von damals Patriarch Alexei II. Auch Patriarch Kirill hat Delegationen früher und jetzt in seiner Funktion als Patriarch von Kirche in Not empfangen. Und unsere Tätigkeit in Russland hat zum einen ein Segen, der sich immer wieder erneuert hat bis in die jüngsten Tage. Und ich denke, wir haben einen ganz guten Ruf auch in Russland.
Der jetzige neue Patriarch von Moskau, Sie erwähnten seinen Namen gerade, Patriarch Kirill I., war früher Leiter des Außenamtes der russischen orthodoxen Kirche und hatte in dieser Funktion viele Kontakte hin zum Ausland. Hatten Sie auch Kontakt zu ihm? Kennen Sie ihn?
Ja, ich kenne ihn sehr gut und er kennt unser Werk eigentlich von den Anfängen an. Wir standen in ständigem Kontakt sowohl mit dem Heiligen Stuhl wie natürlich auch mit dem Patriarchat und da ganz im Besonderen mit damals Metropoliten Kirill von Smolensk und Kaliningrad, dem heutigen Patriarchen. Also wir sind seit vielen Jahren miteinander bekannt und haben einen sehr guten Kontakt.
Darüber hinaus hatten Sie aber vermutlich auch Kontakt zu vielen orthodoxen Bischöfen in Russland. Wie sahen diese Kontakte aus?
Ja, das ist richtig. Ein Teil unserer Aufgabe bestand eben darin, die Kontakte mit den Bischöfen vor Ort zu pflegen. Das heißt, Bischöfe, die offen dafür sind, für Kontakte zu besuchen, mit ihnen verschiedene Projekte zu realisieren, aber auch in Dialog zu treten. Und ich denke, es ist eine sehr positive Erfahrung.
Zu den schwierigen Fragen zwischen Katholiken und Orthodoxen gehört ja auch das Amt des Papstes. Welches Bild haben denn die Menschen in Russland vom Papst?
Sie sprechen ein sehr wichtiges Thema an, denn tatsächlich sind, wie das Gesamtbild über die katholische Kirche, auch das Bild über den Heiligen Vater etwas verzerrt. Wir haben versucht, hier einen Beitrag dazu zu leisten, mithilfe einer Initiative, die wir in St. Petersburg unterstützen. Der Grundgedanke war einfach eine Art Visitenkarte des Heiligen Vaters einem großen Publikum vorzustellen. Und so kam die Entscheidung und dann auch später die Durchführung, einen Dokumentarfilm über den Heiligen Vater, über Papst Benedikt XVI. Herzustellen, zu drehen und das dem russischen Publikum vorzustellen. Das war eine sehr interessante Initiative. Wir haben damit 2007 angefangen und das Ganze hatte auch den Segen des Heiligen Stuhls. Es kam zu einer Begegnung mit dem Papst zu diesem Thema und auch der Papst hat sich bereit erklärt, eine Botschaft an das russische Volk zu senden und hat einige Passagen davon sogar in Russisch gesprochen. Dieser Film wurde dann 2008, gerade zum Geburtstag des Papstes, am 16. April gesendet, und zwar gesendet im Staatsfernsehen.
Der Heilige Vater, Papst Benedikt, scheint ja auch eine besondere Wertschätzung zu genießen innerhalb der russischen orthodoxen Kirche, auch aufgrund seiner theologischen Ansichten.
Ja, ganz sicher. Der Heilige Vater genießt in Russland zum einen eine sehr große Autorität als Theologe und ist eigentlich, aber über die Autorität hinaus würde ich sagen, eine ganz große Sympathie auch. Man hat Sympathie für diesen Papst und ich denke, da ist noch viel möglich in dieser Hinsicht.
Aber noch niemals in der gesamten Kirchengeschichte ist es bislang zu einem Treffen gekommen zwischen dem Papst, zwischen dem Bischof von Rom und dem Patriarchen von Moskau. Man wartet immer gespannt darauf und immer wieder tauchen Gerüchte auf, dass so ein Treffen möglich werden könnte. Wie ist der gegenwärtige Stand?
Und der gegenwärtige Stand, vielleicht kann man so viel sagen, ist, dass ein Treffen eigentlich immer wahrscheinlicher wird. Aber über einen gewissen Zeitpunkt ist jetzt zu früh zu sprechen. Und ich denke, viele arbeiten daran, auch von beiden Seiten. Aber es ist natürlich zu früh zu sagen, wann es stattfindet, wo es stattfindet. Das sind Fragen, die sozusagen in der Arbeit sind.
Also über ein Treffen auf höchster Ebene lässt sich im Moment nur spekulieren. Aber immerhin wollen sich die Leiter des jeweiligen Außenamtes in Moskau und in Rom treffen.
Es gibt zwei neue Verantwortliche für den Dialog sozusagen auf höchster Ebene von beiden Kirchen. Das ist zum einen Kardinal Kurt Koch, der Vorsitzende des Rates für die Einheit der Förderung für die Einheit der Kirchen im Vatikan in Rom, und Metropolit Hilarion, der der Vorsitzende des Außenamtes ist, gewissermaßen der Außenminister des Moskauer Patriarchats. Sie werden sich demnächst in Moskau treffen, aller Voraussicht nach, und dann später, relativ bald, auf dem Kongress Weltkirche von Kirche in Not am 19. März in Würzburg.
Was wird das für eine Art von Treffen sein auf diesem Kongress?
Nun, zunächst einmal werden dann die obersten, die höchsten Verantwortlichen über den Zustand des Dialogs zwischen beiden Kirchen berichten. Und ich denke auch, dass es ein Beitrag ist zum gegenseitigen Kennenlernen, denn beide Verantwortliche sind relativ neu in ihrem Amt, und sie werden dann auch in einen Dialog unter dem Dach, wenn Sie so wollen, von dem Kongress von Kirche in Not, in einen Dialog treten. Ja.
Herr Hominiuk, wie kommt es denn, dass eins der ersten Treffen dieser hochrangigen Persönlichkeiten ausgerechnet bei Kirche in Not stattfinden wird, auf dem Kongress Treffpunkt Weltkirche?
Nun, ich denke zunächst, das ist ein großer Vertrauensbeweis ist von beiden Verantwortlichen, dass sie merken, dass es möglich ist, unter dem Dach sozusagen von Kirche in Not eine solche Veranstaltung zu machen. Das zeugt von Vertrauen. Es weckt natürlich auch sehr viele Hoffnungen, denke ich, bei vielen. Und vielleicht könnte man auch sagen, dass es eine Art von Frucht der Bemühungen ist, die Kirche in Not über Jahrzehnte geleistet hat, um etwas für diesen Dialog beizutragen.
Darf man optimistisch sein für die weitere Zukunft der Ökumene, für die Aussöhnung zwischen Katholiken und Orthodoxen?
Ich denke, man muss optimistisch sein, denn es gibt keine großen Alternativen. Ich denke, dass ein Scheitern der ökumenischen Bemühungen und des Dialogs zwischen beiden Kirchen zum Nachteil von beiden Kirchen reichen würde.
1000 Jahre Kirchenspaltung können nicht von heute auf morgen überwunden werden, aber mit viel Fantasie und viel Engagement können wir Stück für Stück weiterkommen.
Soweit also das Gespräch von Berthold Pelster mit dem Orthodoxie-Experten Peter Hominiuk von Kirche in Not. Jetzt aber zu der angekündigten historischen Begegnung von Metropolit Hilarion Alfeev und Kardinal Kurt Koch. Und wer weiß, wie viele Termine die beiden Ökumeneminister in jeder Woche wahrnehmen müssen, der kann ermessen, welche Besonderheit und auch Wertschätzung es bedeutete, dass die beiden bereit waren, sich auf dem Kongress in Würzburg zu treffen. Es war eine hoffnungmachende Begegnung, aus der wir jetzt einige kurze Ausschnitte hören. Längere Beiträge gibt es dann ab Mai, wenn wir die Höhepunkte des diesjährigen Kongresses ausstrahlen werden.
Ich kann dazu natürlich nur aus der Sicht meiner Kirche einen Hinweis geben. Bereits in den 70er Jahren hat Papst Benedikt XVI. Den Vorschlag gemacht, dass Rom vom Osten nicht mehr an Primatslehre fordern muss, als auch im ersten Jahrtausend formuliert und gelebt wurde. Und in seinem großen Interviewbuch mit Peter Seewald hat Papst Benedikt sogar die Aussage gewagt, die Ostkirchen seien echte Teilkirchen, wiewohl sie nicht mit dem Papst in Verbindung sind, und in diesem Sinn sei die Einheit mit dem Papst nicht konstitutiv für die Teilkirche. Auf der anderen Seite bedeutet dieser Mangel an Einheit aber auch einen inneren Mangel in der Teilkirche. Und insofern sei die Nichtkommunion mit dem Papst ein Mangel in dieser Lebenszelle. Und als Synthese hat der Papst formuliert, sie bleibt eine Zelle, Sie darf Kirche heißen, aber in der Zelle fehlt ein Punkt, die Verknüpfung mit dem Gesamtorganismus. Die scheint mir eine der orthodoxen Kirche weit entgegenkommende Sicht zu sein. Ob sie von der orthodoxen Seite geteilt werden kann, dies zu beurteilen, steht mir nicht zu, sondern muss auch der weitere Dialog zeigen. Dabei darf aber nicht das Ziel dieses ökumenischen Dialogs aus dem Auge verloren werden, und das ist die Wiederherstellung der sakramentalen Kommuniongemeinschaft. Bei der heutigen Rede von unseren zwei Kirchen kann es nicht bleiben, weil der eine Leib des Herrn nicht geteilt werden kann. Darin besteht der tiefste Grund und das schönste Motiv der ökumenischen Arbeit und auch der heutigen Veranstaltung. Und sie zeigen uns, dass wir auch in Zukunft nicht an Arbeitslosigkeit leiden werden. Das hat uns auch der Besuch in Moskau gezeigt und die liebenswürdige Gastfreundschaft, die ich dort erfahren durfte. Solche persönliche Beziehungen sind unendlich wichtig, damit man in den grundlegenden Fragen weiterkommt. Dankeschön.
Der gute Wille auf beiden Seiten half in den letzten Jahren, reale positive Ergebnisse in der Normalisierung der orthodox-katholischen Beziehungen zu erreichen. Besonders erhebliche Fortschritte in dieser Richtung zeichnen sich nach der Wahl von Papst Benedikt XVI. 2005 ab, der die orthodoxe Kirche sehr gut kennt. Von Bemühungen um Zusammenarbeit mit der orthodoxen Kirche sprechen in der katholischen Kirche sowohl Repräsentanten der Kirchenleitung als auch einfache Pfarrgemeinden, Bewegungen und Mönchgemeinschaften. Das hat eine wichtige praktische Bedeutung. Nach einer ziemlich langen Pause ist es uns gelungen, zum theologischen Dialog zurückzukehren und an die Behandlung der vielleicht zentralsten Frage für beide Kirchen heranzugehen, nämlich die Rolle des Bischofs von Rom in der Kirchengemeinschaft des ersten Jahrtausends. Nach zwei Plenartagungen zu diesem Thema wurde klar, dass ein unbefangenes und detailliertes Studium dieser Frage noch längere Zeit benötigt. Trotzdem sind Katholiken und Orthodoxe mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert, die die moderne Zeit an die traditionelle Lebensordnung stellt. Hier ist nicht die Rede von theologischen Fragen, sondern von der Gegenwart und Zukunft der menschlichen Gemeinschaft. Das ist gerade jener Bereich, in dem die Orthodoxen und Katholiken zusammenwirken können, ohne ihre kirchliche Identität zu schädigen. Mit anderen Worten, obwohl wir strukturell nicht eine Kirche sind, können wir bei all den theologischen und ekklesiologischen Unterschieden dennoch Formen einer Zusammenarbeit finden, die es uns ermöglichen, eine gemeinsame Antwort auf die Herausforderungen der Gegenwart zu geben. Ich nenne diese Form der Zusammenarbeit eine strategische Allianz oder strategische Partnerschaft zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche. Es geht darum, dass wir gemeinsam die traditionellen christlichen Vorstellungen von Familie, Unauflösigkeit der Ehe, Kinderziehung, vom Wert des menschlichen Lebens, von der Empfängnis bis zum Tod, im gesellschaftlichen Bewusstsein festigen können. Orthodoxe und Katholiken sollten einander heute nicht als Rivalen betrachten, sondern als Verbündete zum Schutz der Rechte der Christen. Wir haben ein gemeinsames Missionsfeld, das heutige Europa, das seine religiösen, moralischen und kulturellen Wurzeln eingebüßt hat. Die Zukunft des Christentums im dritten Jahrtausend hängt von unseren gemeinsamen Anstrengungen ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war Weltkirche aktuell, heute ganz im Zeichen der Ökumene mit der russisch-orthodoxen Kirche. Wenn Sie das Podiumsgespräch vom Treffpunkt Weltkirche in voller Länge hören wollen, können Sie das im Internet auf den Seiten von Kirche in Not tun oder aber telefonisch eine CD bestellen unter 089 für München 6424 3x die 8 und die 0. Dort können Sie auch den erwähnten Film über Papst Benedikt bestellen und auch eine Dokumentation der historischen Reise von Pater Werenfried van Straten zum russischen Patriarchen Alexei II. Das war's für heute. Mein Name ist Volker Niggewöhner. Ihnen allen noch einen gesegneten Sonntag.